60 Milliarden US-Dollar für Memes. Neue Meme-Coins wie Dogwolf Head führen aktuell den Bullrun mit gewaltigen Kursexplosionen an. Bitcoin knackt sein Allzeithoch noch vor dem Halving, ein Novum. Es bricht dabei letzten Monat gleich 3 Kursrekorde und Altcoins steht ihre große Rallye noch bevor. Wann genau die losgehen wird, versuchen wir in dieser Folge zu beantworten. Und damit hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast, eurem Wochenrückblick auf alles Relevante aus dem Bitcoin und Kryptospace. Mein Name ist Giacomo Maihofer, ich bin Redakteur bei BTC Echo. Mir gegenüber sitzt heute Chefredakteur Sven Wagenknecht. Hallo Sven. Das Halving ist schon in 2 Wochen. Die Kurse sind aktuell rot. Geht der Dip noch weiter?
Moin Giacomo. Ja, ich denke schon und ich hoffe auch, denn eine richtige Korrektur haben wir noch gar nicht gesehen in diesem Markt. Bitcoin ist immer weiter gelaufen und wir brauchen das meiner Meinung nach jetzt. Und das bietet sich perfekt an von der Zeit. Also es dürfte noch ein paar Tage weiterhin rot werden. So zumindest meine Vermutung.
Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist ausnahmsweise Donnerstag, der 4. April um 12 Uhr.
Wir starten wieder mit Meme-Coins, die nach wie vor den Markt beherrschen. Ein Phänomen, das nicht jeder gutheißt, mit dem man sich aber auseinandersetzen muss. Denn wer den Markt verstehen will, der muss sich eben auch mit den Auswirkungen von Meme-Coins beschäftigen. Und genau das hast du gemacht, Giacomo. Erzähl uns bitte mehr.
Genau, Meme-Coins dominieren momentan die Schlagzeilen und auch so ein bisschen die Social-Media-Landschaft. Wenn man sich bestimmte Trader, aber auch Teams und Influencer anschaut, überall Meme-Coins. Generell stehen sie so ein bisschen für den Casino-Part von Krypto. So, es ist immer die typische Geschichte, neuer Meme-Coin launched, ein Trader wird mit 250 US-Dollar zum Millionär. Die Realität ist, dass 99% aller Meme-Coins, die neu gelauncht werden, sterben und die Leute ihr Geld verlieren. Aber genau, das ist momentan so ein bisschen the talk of the town und ist auch ein Symbol dafür, dass die Leute gerade ganz schön risikobereit sind und auch sehr gierig. Und da kann man einen Blick auf den Fear and Greed Index machen. Der misst die Risikobereitschaft im Kryptosektor und steht seit Wochen auf Greed, extrem Greed, schlägt eigentlich immer wieder hin und her. Und da ist die Frage, ob der sich jetzt noch korrigieren muss und was das mit den Meme-Coins zu tun hat. Wenn wir jetzt einfach mal auf den Sektor schauen, ist beachtlich, dass momentan die Marktkapitalisierung aller Meme-Coins 60 Milliarden US-Dollar beträgt. Das ist mehr als RWA, das ist mehr als AI, das ist mehr als Gaming, ist sogar doppelt so viel wie Gaming. Mehr als eigentlich jeder andere Sektor, glaube ich, außer Stablecoins und DeFi. Es werden mehr Meme-Coins gelauncht als jemals zuvor und die erfolgreichen von ihnen pumpen schneller und stärker als jemals zuvor. Wer sich wirklich die Ausmaße dieses ganzen Wahnsinns anschauen will, kann mal auf die Website DexScreener gehen. Da sieht man sozusagen fast alle Meme-Coins, die neu gelauncht werden. Ist kompletter Wahnsinn. Und ja, was da gerade passiert, lässt sich eigentlich ganz gut an der Geschichte des größten Gewinners von den neuen Meme-Coins erzählen. Habt ihr wahrscheinlich jetzt auch schon alle von gehört. Dog with Head, das ist ein, wie der Name schon sagt, kleiner Hund mit einer Mütze, einer Wollmütze auf. Das ist das Meme. Vor 4 Monaten auf Solana gelauncht, 25.000% plus gemacht. Ist jetzt auf Platz 3 der Meme-Coins. Und ja, wenn man sich gerade so auf Twitter umschaut, das Meme der Stunde. Ich bin seit 2017 dabei und ich muss sagen, bei Doge und Shiba Inu, ich habe niemals gesehen, dass ein Meme so sehr von ganzen Crypto-Space embraced wird. Also von seriösen Influencern, Teams, Journalisten und Tradern das Meme irgendwie adaptieren und mitmachen. Man muss sagen, der Space ist gerade, versucht so gerade so ein bisschen zu verstehen, was hier eigentlich abgeht und warum Meme-Coins so stark sind, jetzt am Anfang des Bullruns. Wenn man sich Dog with Head anschaut, ist es einfach ein gut kombinierbares Meme. Wir haben einen eigenen Slang, der sich darum entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob den alle kennen, aber Raoul Paul ist ein sehr einflussreicher Analyst von der Wall Street kam der ehemals, postet Foto von sich with hat, selbst Arbitrum von Ethereum, macht April-Scherze, irgendwie scaling Ethereum with hat. Der Satz, but does it have a hat, ist ein bisschen zur Scherzfrage geworden. Die Community hat einen riesigen Wollmütze gestrickt und dem Wall Street Bullen aufgesetzt.
Ja, ich glaube, Giacomo, bei der ganzen Sache irgendwie, das ist ja auch die meistgehasste Rallye, was ja auch viele sagen, weil die meisten wollen ja eigentlich gar nicht, dass diese Coins steigen, sondern eher die mit Substanz, sage ich mal. Und ich glaube, dass sich viele inzwischen, wie ein Rob Paul, damit einfach angefreundet haben. Die sagen, ja, es mag irrational sein, aber ich habe nicht die Kraft, gegen diesen Markt jetzt zu wetten, weil im Zweifel ist der Markt länger, ne, gegen mich, dann auch wenn ich vielleicht recht habe am Ende, aber es bringt dir rein gar nichts. Und ich glaube, dass da jetzt einfach viele diese Welle voll mitreiten, egal ob es jetzt die YouTube-Influencer sind, die alle ihre eigenen Coins launchen und versuchen, schnell Kasse zu machen. Natürlich aber auch die Medien, wie wir, die darüber berichten, weil es ist ein in der Form neues Phänomen. Man muss drüber schreiben. Also der Punkt ist, ich kann es ja doof finden, aber es ist relevant. Es hat einen Einfluss. Und ja, ich glaube, wir können das noch gar nicht absehen, wie das in 2, 3 oder 5 Jahren sich noch entwickelt. Ist das jetzt etwas Temporäres? Wird das irgendwann gar keine Rolle mehr spielen? Oder, und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass hier eine neue Investmentkultur entsteht, die wir aktuell noch gar nicht so wirklich greifen können.
Genau, das ist, worüber sich die Leute gerade den Kopf zerbrechen und ich auch. Und jetzt mal ganz simpel gesagt, Dog with Hat ist einfach ein super Meme, um sozusagen dem Enthusiasmus über den Bullrun Ausdruck zu verleihen. Aber ich habe einen Tweet von Camilla Russo gefunden, den ich sehr interessant fand. Das ist die Gründerin von The Defiant, einer der größten englischsprachigen Krypto-Plattformen. Und sie meinte, nachdem sie sozusagen lange auf Meme-Coins runtergeschaut hat, hat sich ihr Blick jetzt gewandelt und erklärt so ein bisschen, und das sehe ich tatsächlich auch, dass jetzt Meme-Coins eine andere Dynamik haben als noch 2021, als es Solana zum Beispiel nicht gab, weil auf Solana kann man Meme-Coins und auf Base, Coinbase, kann man Meme-Coins sehr billig launchen, man braucht nicht viele Mittel. Das war früher anders. Früher mussten sich sozusagen Wale zusammentun, um so ein Projekt zu launchen. Das hat schon einige tausend Dollar gekostet. Und damit wird es einfacher, mehr Leute können partizipieren, dadurch entstehen auch mehr Meme-Coins. Und sie sagt, irgendwie ist es so ein bisschen eine Möglichkeit für Menschen, ihre Gedanken oder Zugehörigkeit zu einer Sache oder einer Weltanschauung oder auch nur einen gemeinsamen Witz zu teilen. Und den Aspekt fand ich sehr interessant, den sie gesagt hat. Sie sieht Meme-Coins im Grunde als das, was NFTs in 2021 waren. So, ich bin Teil dieses Clubs, ich bin Teil dieses Witzes. Aber NFTs haben ihren Wert immer daraus generiert, dass sie halt sehr exklusiv sind. Es gibt nur so und so viele, ein paar tausend, und die kosten unglaublich viel Geld, wenn du dabei sein willst. Und Meme-Coins im Gegensatz kosten fast gar nichts. Du kannst mitmachen und sind inklusiv. Und wenn man sich jetzt mal diese Launches, viele Launches anguckt von so frühen Meme-Coins, kann man sagen, oft läuft es so an, irgendein Entwickler launcht einen Meme-Coin, der wird dann gepumpt künstlich und dann steigt er aus und betrügt die ganzen Leute. Und dann irgendwann nach ein paar Tagen oder auch Wochen sagen die Leute, hey, dieser Meme ist ja, das ist ja voll cool, und die Community übernimmt das. Und dann gibt es so eine Pipeline, wie das von einer DEX auf die nächste in immer größere Stufen geht.
Ich glaube, das ist das Spannende dabei, ist ja auch, darüber hatten wir auch schon gesprochen, Giacomo, dass die Ausschläge einfach viel größer sind als bei anderen Kryptowährungen. Positiven wie auch im Negativen. Und für mich ist das so ein bisschen eben auch, es ist halt klar Community getrieben ganz stark, also es ist das Einzige eigentlich, wo dieser Coin seinen Wert rausziehen kann, ist eben das Netzwerk, die Menschen dahinter, und nicht eben eine infrastrukturelle Anwendung, sage ich jetzt mal, sodass damit eigentlich nochmal mehr ist, Hype getrieben ist. Also Meme-Coins sind für mich einfach ein stärkerer Proxy oder Standhalter für Gier und Angst, also für die Maximalemotionen im Sektor. Und damit eignen sie sich auch als hervorragendes Trading-Instrument, wenn ich sage, wie jetzt, ich will die Volatilität handeln, zum Beispiel auch in einem Markt, zu sagen, ich will das ganz bewusst als irgendwie ein Derivat, könnte man das auch verstehen, wo es mir auch nicht darum geht, dass dieser Basiswert unbedingt immer jedes Mal macht, sondern ich möchte es als Strategie nutzen für mein Portfolio. Also das kann ein Ansatz sein. Das ist jetzt nicht so, dass das so ist unbedingt, aber es ist eine Herangehensweise daran. Und allein deswegen haben sie dann schon eine Berechtigung irgendwie, ne?
Genau, du hast ja auch noch eine andere Theorie sozusagen rausgekramt, was hinter dem Aufstieg der Meme-Coins steckt.
Ja, also ich finde, so ein bisschen ist die Frage, darüber hatten wir auch schon oft gesprochen, es darf doch in diesem frühen Stadium des Bürgerns noch gar nicht sein, dass wir so etwas Risikoreiches wie Meme-Coins haben. Das ist ja eher so ein Symptom am Ende einer Blase, wenn sie platzt, dass diese Übertreibung stattfindet.
Ja, das hat man im letzten Zyklus gesehen, dass sozusagen Shiba Inu und Dogecoin ihren extremen Pump ganz am Ende, also ganz als der Bullrun zu Ende war, haben die einmal extrem krass gepumpt. Ich weiß gar nicht, wie viel X, und dann sind sie komplett runtergefallen. Und auch wenig später ist der Markt eingebrochen.
Genau, und dass das jetzt eben schon stattfindet, das verwirrt manche Leute. Und was ich da ganz treffend irgendwie fand, war so ein bisschen die Theorie, die auch überall zu lesen ist, dass vor allem die Wale, also die viel Krypto haben, die schon lange dabei sind, dass die sich so ein bisschen die Zeit mit Meme-Coins vertreiben und warten, bis wirklich auch mal Retail zurückkommt. Also damit meine ich jetzt die große breite Masse, damit meine ich nicht die Leute, die jetzt wie wir schon länger im Sektor sind, die auch aktiv sind, sondern wirklich die Newbies vielleicht, die von so einer Welle mitgetragen werden. Und da die noch nicht da sind, das kann man ja auch ganz gut messen, eben an Google-Suchanfragen, an App-Downloads von Coinbase, an Handelsvolumina, sagen die, es lohnt sich noch nicht, wir machen das so lang, es lohnt sich für die Wale auf jeden Fall, das zu machen dann, wenn sie gute Netzwerke haben. Und da ist es vielleicht gesondert zu betrachten auch. Und wir sehen es ja auch gerade mal vom Sentiment, diese Stimmung mitzunehmen, auch bei unserem Insider-Report vielleicht an der Stelle auch ein guter Hinweis. Der ist jetzt erschienen zum zweiten Quartal, wo wir von Experten die Meinung einholen, wie sie eben auch den Markt einschätzen, also die Stimmung, die Confidence. Und da lässt sich auch erkennen, ja, der ist weiter angestiegen, vom Punktewert 74 auf 84. Also auch die Experten, die sind ja bullischer gestimmt, kann man sagen. Wer die genaue Zusammensetzung wissen will, wie das zusammenhängt, gerne einfach lesen bei uns in der Report-Section. Und das ist, wie gesagt, auch der Punkt, der für mich das Meme-Coin-Fieber auch nochmal mit weiter unterstützt. Die Stimmung ist gut, Retail ist aber noch nicht da. Was machen wir? Meme-Coins.
Ja, das macht Sinn, auf jeden Fall. Also ich glaube auch Meme-Coins sind so ein bisschen so die Party-Coins auch. Und die Stimmung ist gut, ist glaube ich der zentrale Satz. Und das verleiht man damit auch Ausdruck. Aber lass uns doch von den Meme-Coins auf die in Anführungszeichen seriösen Altcoins schauen, weil da sehen wir, dass die sich eigentlich auch ungewöhnlicherweise noch kaum bewegt haben. Wann geht es denn da los?
Ich würde jetzt gar nicht sagen ungewöhnlicherweise, denn was wir immer gesehen haben beim Anfang eines Bullruns, da geht Bitcoin vor. Die Bitcoin-Dominanz, die steigt, und genau das konnten wir auch schön sehen seit August letzten Jahres, wo eben das ja auch so ein bisschen anfing mit den steigenden Kursen. Da war die am Anfang bei 49%, ist zeitweise auf 55% hochgestiegen, die Bitcoin-Dominanz, und pendelt gerade so bei 53%. Also Bitcoin führt das Feld an.
Ja, dazu muss man sagen, das hatten wir ja auch schon in der Einleitung, dass es dieses Mal besonders krass ist. Also es ist das erste Mal, dass Bitcoin irgendwie vor dem Halving schon sein Allzeithoch erreicht. Das ist nie passiert. Ich habe mal nachgeschaut, Bitcoin hat 7 Monate in Folge jetzt mit Grün geschlossen, also positiv. Und die stärkste Streak seiner Geschichte, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ist, glaube ich, sind 170%. Und es ist das erste Mal, dass es einen Monat über 70.000 abgeschlossen hat. Also Bitcoin performt eigentlich besonders gut.
Und das sieht man auch ganz gut bei den Handelspaaren. Wenn man also mal Bitcoin gegenüber Ethereum sich anschaut, also dieses Handels- oder Währungspaar, da ist Bitcoin ja deutlich besser, performt die meisten Altcoins aus. Es gibt aber auch Ausnahmen natürlich wie Solana zum Beispiel, da kann man das jetzt nicht sagen, aber es trifft auch sehr viele zu. Und dieses Verhältnis, das muss nun mal der Theorie nach oder der Vergangenheit irgendwann mal kippen, dass diese Bitcoin-Dominanz, diese anfängliche Stärke dann eben auf die Altcoins sich überträgt, indem dass ja die Gewinne, die die Bitcoin-Halter einfahren, dann in die Altcoin-Stärke investieren, weil sie risikoaffiner werden. Weil sie sagen, okay, Bitcoin ist schön, aber ich will noch mehr. Und dann geht man in noch kleinere Projekte rein eben. Und das ist diese Risikokurve, von der man auch gerne spricht. Und die spannende Frage ist natürlich immer, wann tritt dieser Prozess ein? Wann ist dieser Spillover-Effekt sozusagen bei den Altcoins angekommen? Und da können wir natürlich immer zurückschauen auf die Vergangenheit. Ob das dann wieder so eintrifft, wissen wir natürlich nicht. Aber da war es so gewesen, dass nachdem Bitcoin das letzte Mal sein neues Allzeithoch markiert hat, dann hat es 70 Tage gedauert, bis auch die Altcoins ihr neues Allzeithoch markiert haben. Also das finde ich ganz spannend. Wir haben es bei Bitcoin ja schon gesehen, dass das neue Allzeithoch vom letzten Zyklus, also von November 2021, das wurde ja eben im März ja gekippt, das Allzeithoch. Und wenn wir jetzt 70 Tage von dort aus weiterrechnen, dann wären wir bei den Altcoins im Mai, Ende Mai. Das heißt, die Altcoins müssten jetzt noch sehr viel zulegen, also eine Rallye hinlegen, um das zu schaffen. Vielleicht als Anhaltspunkt, das Allzeithoch bei Altcoins, wenn man jetzt die Marktkapitalisierung nimmt, also Bitcoin rausrechnet, aber auch Ethereum als doch sehr, sehr dominanten Altcoin und Stablecoins, dann lag die bei 1,5 Billionen US-Dollar. Aktuell sind wir so bei 750 Milliarden US-Dollar. Das heißt, wir müssen jetzt noch, um das Allzeithoch zu knacken, 30-40% ungefähr nochmal zulegen. Und wenn wir das geschafft haben, dann beginnt eigentlich erst die wirkliche Altcoin-Rallye, zumindest so in der Vergangenheit, die ganz rasanten Kursanstiege. Und von dort aus, ja, da hat es dann immer nur noch 40 Wochen gedauert, bis dann wirklich auch das Cycle-Top, also der Höhepunkt des ganzen Zyklus, erreicht wurde.
Das ist extrem spannend. Was ich mich aber frage, da jetzt schon so viel so anders ist in der Dynamik. Also wir haben erst Meme-Coins, die pumpen wie Sau, was eigentlich am Ende passieren sollte. Und Bitcoin Allzeithoch schon vor dem Halving. Glaubst du denn, dass sich das genauso wieder ereignen wird, wenn schon alles andere anders war?
Nein. Also auf der einen Seite, es hat sich oft immer wiederholt, die Vergangenheit. Das heißt, das würde dafür sprechen, dass es auch diesmal wieder so ist, dass wir so sehr zeitnah schon die Altcoin-Rally wirklich auch erleben. Auf der anderen Seite, viele Dinge sind einfach vollkommen anders. Also das eine ist eben, Retail ist noch nicht da. Wir haben es gesagt, Google-Suchanfragen, App-Downloads, Handelsvolumen, das war vorher aber anders. Dann sehen wir, der Makrozyklus ist ein anderer. Letztes Mal waren die Zinsen unten gewesen. Niedrige Zinsen, gut für Risiko-Assets. Diesmal sind wir aktuell immer noch auf dem extrem hohen Zinsniveau von USA 5,5%. Also die Frage ist, selbst wenn wir jetzt nochmal eine kleine Zinssenkung sehen bei der Fed, das ist aber noch viel zu spät dann alles. Also wir sind daher noch gar nicht im Liquiditätszyklus, der eigentlich notwendig wäre für einen großen Pump bei Krypto generell. Also es ist ein Widerspruch, eine Anomalie könnte man sogar sagen. Oder sehr, sehr gut, dass das dann noch kommen wird. Also das ist noch gar nicht mit einberechnet so stark dann. Wir sehen aber auch gleichzeitig die Kreditkartenschulden, also die Belastung der Retail-Haushalte, die ist sehr, sehr hoch. Bei dem letzten Zyklus, da hatten wir die Pandemie gehabt. Die Menschen hatten ganz viel Geld im Überschuss gehabt, weil sie nicht konsumieren konnten, zum Teil aber auch Checks bekommen haben oder Unterstützung vom Staat. Und dieses Geld ist dann in die Börse geflossen. Also in Aktien, aber auch eben in Kryptowährungen. Jetzt ist es auch wiederum genau andersrum. Die Menschen haben ganz wenig Geld noch zur Verfügung. Die Inflation hat vieles aufgefressen. Die Verschuldung hat massiv zugenommen. Die Zinsbelastung auf diese Schulden, ob es Kreditkartenschulden sind oder auch Staatsschulden beim Staat oder Unternehmensverschuldung, ganz egal, die belastet ja die Investoren, die potenziellen, also auch hier genau andersrum als die letzten Male. Und als wäre das noch nicht genug, kann man jetzt noch sagen, die Bitcoin-ETFs verhindern im Zweifel diesen Spillover-Effekt, weil wir hätten ja einen Medienbruch. Denn ein Bitcoin-ETF ist ja ein Wertpapier, wo ich nicht den Coin direkt kaufe. Das macht ja für mich dann der Asset-Manager oder der Verwahrer dann im Endeffekt auch. Diese Menschen, die jetzt diese Bitcoin-ETFs gekauft haben, da kann man nicht von ausgehen, dass die diese verkaufen werden, um dann in Altcoins reinzugehen, weil es wäre ein ganz anderes Investment von ihrem Wertpapierbroker zu dann eben Coinbase, Binance oder eben, wo sie den Coin direkt erwerben würden. Das glaube ich nicht. Das heißt, dieses Geld von Bitcoin oder in ETFs zumindest, das fehlt dann. Denn wir haben auch keine Altcoin-ETFs, die gewechselt werden könnte. Und das ist auch ein Faktor, der einfach nicht existierte die letzten Male. Und ich auch nicht glaube, dass auch viele professionelle Investoren jetzt sagen, oh, ich habe mit Bitcoin Gewinne gemacht mit meinen ETFs, jetzt verkaufe ich die, lege woanders einen Account an, wo ich dann auf einmal ein ganz anderes Medium habe, eben Token direkt und nicht mehr das Wertpapier. Finde ich komisch. Daher, es könnte auch ganz anders ausgehen, aber am Ende auch noch viel besser vielleicht. Denn diese ganzen Punkte, die jetzt erstmal noch draufdrücken, also eher gegen eine Rallye sprechen, bedeutet im antizyklischen Sinne ja, das kommt ja alles noch. Das heißt, vielleicht dann doch eher nicht ein left-translated Cycle, der so sehr früh anfängt, sondern genau umgekehrt, dass das eine Art Verwirrung war in diesem Zyklus und es alles eigentlich hinten raus noch viel, viel krasser wird.
Das ist sehr spannend. Das ist eine sehr interessante Theorie. Ich frage mich dann halt auch immer, also man rechnet mit so vielen, okay, es kommen Zinssenkungen sozusagen und es kommt mehr Liquidität. Wenn man jetzt mal makropolitisch auf die Welt schaut, da frage ich mich immer, es gibt ja jetzt gerade, also ich das Potenzial für Black Swan Events, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege oder es zu düster sehe, gerade so wie die Weltlage ist, erscheint mir eigentlich höher, also für unvorhergesehene Katastrophen in Anführungszeichen, wie zum Beispiel ein neuer Krieg oder ähnliche Sachen oder noch stärkere Inflation oder Staatsschuldenausfall oder was auch immer.
Ja, das kann ja alles sein, aber es ist ja nicht per se negativ. Also selbst ein Krieg kann ja im Zweifel sogar für Bitcoin positiv sein, weil also es muss viel mehr Geld, die Geldmengenausweitung würde massiv ansteigen, die Zinsen würden viel schneller runterkommen, die Flucht in Risikoassets, und Bitcoin ist meiner Meinung nach inzwischen, hat diesen Status schon zum Teil, weil der US-Dollar würde schwächer werden dadurch, und wenn der US-Dollar schwächer wird, steigt Bitcoin wiederum oder auch Gold steigt dann natürlich. Also ich sehe, auch wenn ich das nicht hoffe, dass irgendwas passiert von diesem ganzen Ding, ich sehe das nicht per se negativ für Bitcoin.
Okay.
Also kurzfristig geht erstmal alles runter. Kurzfristig wird alles abverkauft, Gold wird abverkauft, Bitcoin wird abverkauft, reine Liquidität, reine US-Dollar. Nur dann gibt es immer die Gegenbewegung am Ende. Und ich glaube, dass diesmal Bitcoin von dieser Gegenbewegung auch massiv profitieren würde. Genau wie wir es bei der Bankenkrise gesehen hatten. Was ist passiert bei Silicon Valley Bank? Erstmal runter und dann Bitcoin hat profitiert. Und das würde bei solchen geopolitischen Ausfällen, Risiken eigentlich nur noch viel stärker passieren, ist meine Meinung. Gut, kommen wir dann zum nächsten Thema. When Audit. Die Frage stellt die Kryptobranche seit Jahren an Tether, den größten Stablecoin-Anbieter der Welt. Die Reserven, 100 Milliarden US-Dollar Mysterium. Nun gab es wieder eine Wirtschaftsprüfung, angeblich der Goldstandard der Audits. Gleichzeitig kamen sehr beunruhigende neue Anschuldigungen über Tether ans Licht. Es soll vom russischen Militär für den Waffenhandel benutzt werden. Ja, Giacomo, jetzt klär mal auf, was ist da jetzt noch neu passiert? Ist dieser Audit jetzt wirklich das Beste, was passieren kann?
Wir hatten die Meldung gestern und ich war sogar derjenige, der dies berichtet hat und war gleichzeitig auch so mit der Frage konfrontiert, was bedeutet das denn eigentlich? Und heute habe ich nachgeschaut. Also technisch gesehen, Tether hat verkündet, dass sie einen System and Organizations Control 2 Audit gemacht haben, der irgendwie von der amerikanischen Association der Wirtschaftsprüfer, dem größten und seriösesten Verband entwickelt worden ist. Und das klingt erstmal alles wie, die Frage hat sich geklärt, die ewige Frage seit Jahren, seit Tether existiert, ich glaube 2017, wie sind eigentlich die Reserven gedeckt? Fällt uns das Ganze irgendwann mal auf den Kopf? Wie viel halten sie in was? Ist endlich vom Tisch? Jetzt habe ich nochmal genau reingeschaut, ist es eigentlich nicht. Dieser Audit bescheinigt etwas anderes als die Reserven. Es ist ein Sicherheitsaudit, das hat Protos, ist eine ganz gute investigative Plattform für Kryptomedien, nochmal nachrecherchiert. Das heißt, da geht es eigentlich nur darum, dass überprüft wird, wie sind die IT-Systeme und die Sicherheitsmaßnahmen bei Tether, sind die gut geschützt vor Hacks, solche Dinge. Aber es geht nicht um eine finanzielle Prüfung der Reserven und ob die compliant sind. Und das ist ja eigentlich das, was seit vielen, vielen Jahren von Tether wollen, damit sie sich beruhigen können. Nur noch mal zum Verständnis, Tether ist ein Stablecoin, der sozusagen immer gepackt ist an den US-Dollar. Ein Tether ist ein US-Dollar. Und die Frage ist immer, wie diese 100 Milliarden gesichert sind. Ich glaube, Tether hat da verschiedene Prüfungen machen lassen, die alle nur so halb seriös sind und hat sich bisher halt immer von diesem unabhängigen Wirtschaftsaudit von einem der Big Four gedrückt. Wir hatten auch mal den Tether CTO im Interview, Paolo Ardiono, der ist sozusagen der Sprecher von Tether so ein bisschen. Und der hat damals gesagt, wir haben nichts zu verbergen und eigentlich würde man diesen Audit gerne machen, aber die Big Four wollen das Risiko nicht eingehen. Und die Frage bleibt weiterhin ungeklärt.
Ich meine, was ich trotzdem faszinierend finde, ist, dass Tether nach wie vor, nach so vielen Jahren und nach der ganzen Angst im Markt, nach FTX und den Skandalen, immer nach wie vor noch die Nummer eins ist. Einfach, dass die meisten Menschen darauf setzen, die höchste Liquidität hat, obwohl USDC ja hochreguliert, Wall Street-mäßig gebackt ist, immer noch es nicht geschafft hat, auch wenn es, glaube ich, irgendwann passieren wird, USDT vom Thron zu stoßen. Und ich glaube offen gestanden nicht, dass das alles ein großes Wirecard ist bei Tether. Ich glaube, dass das vertrauenswürdig ist. Das ist meine Ansicht. Ich will nicht sagen, dass die Masse deswegen immer recht hat. Also die Masse kann komplett daneben liegen. Nur es ist schon doch bewundernswert, muss man sagen, dass über die ganzen Jahre da nichts auch wirklich nachgewiesen werden konnte, dass die nicht da wären.
Ja, genau, das hat der Paolo Adiono bei uns im Interview, ich glaube, es war letztes Jahr, auch so ein bisschen, das war auch so seine Argumentation. Also da war damals Bankenkrise und die mussten Cash in Milliardenwert sozusagen auszahlen, weil die Leute ihr Tether ausgezahlt werden wollten. Ich glaube, es waren 10 Milliarden über Nacht. Und er hat gesagt, hey Leute, es gibt manche Banken, die wären einfach komplett down gegangen, wenn die in so einer Krise, wir haben es einfach ohne mit der Wimper zu zucken geschafft. Und ich weiß, das ist nicht der verlässlichste Indikator. Ich habe ihn jetzt zweimal interviewt und ich habe ja auch viele andere Leute im Crypto-Space interviewt, wo ich danach gesagt habe, ich habe das Gefühl, das ist ein Betrüger. Das macht nicht so richtig Sinn, was der sagt. Und bei Paolo Adiono habe ich das tatsächlich nicht. Das ist natürlich jetzt, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich habe auch das Gefühl, dass Teller einfach sehr unkonventionell arbeitet und damit aber auch sehr groß geworden ist.
Also es ist das erfolgreichste Unternehmen gemäß Mitarbeiterzahlenrelation zum Umsatz. Also wenn ich mit 80 Mitarbeitern oder knapp 80 Mitarbeitern mehr verdiene als im Quartal eine JP Morgan Investment Bank, dann ist das einfach, es ist bewundernswert. Also wie nachhaltig das ist, ist eine andere Sache, aber das ist Geschichte, das ist Wirtschaftsgeschichte, was hier passiert. Eigentlich, dass so ein kleines Unternehmen solche Gewinne machen kann, das gab es zuvor noch nicht.
Ja, ich werde mich immer an den Satz von ihm erinnern, dass er gesagt hat, ja, die Wall Street kommt einfach nur nicht darauf klar, dass diese paar komischen Italiener besser finanzen können als sie. Das war so sein Selbstanspruch. Und wo wir schon dabei sind, Tether ist halt auch seit ewigen Zeiten im Clinch mit dem Wall Street Journal und gleichzeitig, fast gleichzeitig zur Meldung, dass sie einen Audit gemacht haben, hat das Wall Street Journal eine Reportage bzw. einen Investigativreport veröffentlicht, der nahelegt, leider ist er hinter einer Paywall, er wird sehr viel geteilt, ich konnte aber nicht den ganzen Bericht lesen, aber sozusagen das Narrativ ist, Tether wird von russischen Waffenhändlern oder einem großen russischen Waffenhändler benutzt, um in großem Stil für das russische Militär Waffen und Munition zu kaufen. Und das knüpft dann wieder an Meldungen aus dem letzten Jahr, auch vom Wall Street Journal, dass Tether von der Hamas, Drogenhändlern, Nordkorea, allen für ihre dreckigen Geschäfte.
Ja gut, aber das ist halt auch wirklich so, warum auch nicht? Also macht ja auch Sinn. Ich habe ein hochliquides Finanzmittel jetzt hier. Ich habe einen US-Dollar als die Leitwährung im Fiat-System einfach. Also damit macht es am meisten Sinn, auch Waffen und was auch immer zu bezahlen. Warum soll ich da jetzt irgendwie einen Euro nehmen oder so? Da will ich schon ja, die liquideste Währung aller überhaupt haben. Und es ist halt eben nicht zentral gesteuert von eben der Wall Street und USDC. Also, dass die nicht auf USDC umsteigen, ist ja auch irgendwie logisch, dass die dann ein Tether nehmen, was eben am wenigsten unter der Kontrolle steht. Für mich aber wieder so ein Fall von, ja, der Erfolg lockt auch die bösen Menschen an. Ob es jetzt auch bei einer Layer 1 oder Layer 2 Blockchain ist, wo viele Scams dann drauf passieren. Wir haben es bei Binance damals gesehen, jetzt auch bei Base, dass es einfach eine gute Blockchain ist. Und natürlich ist es eben offen. Jeder kann auf dieser Blockchain alles damit machen. Und ja, eben auch die bösen Jungs nutzen diese Infrastruktur. Genauso wie die bösen Jungs auch Auto fahren und Internet nutzen. Also das ist ja irgendwie dann, kann ich auch nicht sagen, das Internet ist doof. Und ich sehe es eben ähnlich so. Und wir dürfen nie vergessen, viel mehr Drogengeld und Kriminalität findet immer noch über das traditionelle Bankensystem statt, über Offshore-Inseln, über Cayman, Panama, alles, was dereguliert ist. Da findet sehr viel drüber statt und das sollte man auch nicht vergessen an dieser Stelle.
Ja, genau. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir auch am Ende für heute. Das Halving steht vor der Tür, noch 2 Wochen. Schauen wir mal, wie sich der Markt bis dahin entwickelt. Wenn ihr mögt, teilt diesen Podcast doch gerne mit Menschen, die sich für Bitcoin und Krypto interessieren. Das wäre klasse. In diesem Sinne, macht es gut und bis in 7 Tagen.